Is this beautiful?
It's better to burn out than to fade.
It's in my head. That's why you don't have to worry when you lose friends. Because they're still in your head. They're still in your heart.
My, hey, hey, rock and roll is here to stay. Hey, hey, my, rock and roll will never die. Das sind zwei seiner Songzeilen, die zum Kanon der Rockmusik gehören, wie auch so einige seiner berühmten Songs, wie etwa After the Gold Rush, Cinnamon Girl, Cortez the Killer, Cowgirls in the Sand, Don't Let It Bring You Down, Down by the River, Heart of Gold, Helpless, Like a Hurricane, Rocking in a Free World, Southern Man, Sugar Mountain, The Needle and the Damage Done, Walk Like a Giant und etliche mehr. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer kleinen Feierstunde, die überschrieben ist, der Rock-Nonkonformist Forever Young zum 70. Geburtstag von Neil Young. Er ist und bleibt umtriebig, hat sogar, so kann es den Anschein haben, in den letzten Jahren die Schlagzahl erhöht, was seine Kreativität und Aktivität in verschiedenen Projekten angeht. So hat er seine Memoiren geschrieben, Wage in Heavy Peace, die 2012 unter dem deutschen nicht sehr glücklich gewählten Titel Ein Hippie-Traum erschienen sind. Im Oktober dieses Jahres kam seine Autobiografie im wahrsten Sinne des Wortes Special Deluxe auf den Markt. Ein Buch über seine Autos und welche Rolle sie in seinem Leben und in seinen Songs gespielt haben. Daneben kümmert er sich um sein Link-Volt-Projekt, den Um- und Ausbau seines Lieblingsautos, einen Lincoln Continental, Baujahr 59, in ein Elektrohybridfahrzeug. Nach langer Entwicklungszeit erschien Anfang dieses Jahres sein Pono Player, ein Musikabspielgerät, das allerbeste Tonqualität bietet. Für dieses neuartige Gerät produzierte er selbst fleißig Musik, seit 2009 im Jahresrhythmus mindestens ein neues Album, Fork on the Road, Le Noise, A Treasure, Americana, Psychedelic Pill, A Letter Home, Live at the Cellar Door, Storytone und das aktuellste Album vom Juni 2015, The Monsanto Years, dem in Kürze noch ein weiteres folgen wird. Die Kreativität und Produktivität von Neil Young ist also ungebrochen, sein Engagement für Umwelt und soziale Themen nicht minder. Im 36. Studioalbum seiner Karriere, The Monsanto Years, wettert er wütend gegen den Raubtierkapitalismus des US-amerikanischen Agrar- und Gentechnikkonzerns Monsanto. Die Kinder der Farmer würden krank werden wegen der hochgiftigen Pestizide von Monsanto. Das Saatgut gehöre nicht mehr Gott und der Mutter Natur, sondern dem profitorientierten Konzern Monsanto. So klagt Neil Young an, mit einem Down-to-Earth-Rhythmus, mit Männerchören und verzerrten Gitarren.
Holds in the shadow.
Neil Youngs Feldzug gegen die Vergiftung der Umwelt und die daraus resultierende Gefährdung unser aller Gesundheit traf hier mit zorniger Wucht den US-amerikanischen Agrar- und Gentechnikkonzern Monsanto, dessen weltweit eingesetztes Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat im Verdacht steht, Krebs auszulösen. Darüber hinaus wird Monsanto vorgeworfen, mit seinem gentechnisch veränderten Saatgut und mit unlauteren Mitteln den Agrarmarkt beherrschen zu wollen. Auf seinem jüngsten Album The Monsanto Years, dessen Titelstück hier gerade zu hören war, wettert Neil Young mit heiligem Zorn gegen Monsanto und predigt, Saatgut sei Leben, das Gott oder Mutter Natur und damit jedem gehöre und nicht einem monopolistischen, skrupellosen Konzern, der nur seine Profitinteressen kenne. Neil Youngs Engagement für die Umwelt kommt manchmal etwas holzschnittartig daher, ist aber absolut glaubhaft. Seit 1985 unterstützt er zum Beispiel die US-amerikanische Wohltätigkeitsorganisation Farm Aid, die Bauernfamilien und kleine Farmbetriebe unterstützt, die sich mit ökologischem Landbau beschäftigen, gegründet von Willie Nelson, John Mellencamp und Neil Young. Seit 1985 werden alljährliche Benefizkonzerte für Farm Aid veranstaltet und Neil Young gehört zu den Künstlern, die dort am häufigsten aufgetreten sind. Im 2014 veröffentlichten Doppelalbum Storytone findet sich ein kämpferischer Song zum Umweltthema, in dessen Refrain Neil Young fragt und auffordert, Who's gonna stand up and save the earth? Der Spiegel nannte den Song, Zitat, eine beseelte Aufforderung, das Ökosystem des Planeten zu retten, bevor es zu spät ist. Stoppt Fracking, schützt das Grundwasser, heißt es im Text, schützt das Land vor der Gier der Menschen, schützt die Pflanzen und erneuert das Erdreich. Dies alles beginnt mit dir und mir, singt Neil Young gleich in zwei Versionen, zum einen mit großem Orchester, dreuenden Streichern und Chören und zum anderen solo im schrammelnden Folk-Blues-Stil. Am überzeugendsten klingt der Song Who's Gonna Stand Up in der Live-Version mit seiner Hausband Crazy Horse. Hören wir eine Montage aus den drei Fassungen des Songs. Erst Neil Young solo, dann mit Orchester und schließlich live mit Crazy Horse.
Protect the wild, tomorrow's child. Protect the land from the greed of man. Take out the dams, stand up to oil. Protect the plants and renew the soil. Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna say that she's had enough? Who's gonna take on the big machine? Gonna stand up and save the earth. This all starts with you and me. And fossil fuel. Draw the line before we build one more pipeline. And fracking now, let's save the water and build a life for our sons and daughters. Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna say that she's had enough? Who's gonna stand up and save the earth? This small song
Wer steht auf und rettet die Erde? Fragt Neil Young mit etwas pathetischer Geste im Song Who's Gonna Stand Up aus seinem Album Storytone, das im Oktober 2014 veröffentlicht wurde. Aus Anlass seines 70. Geburtstages am 12. November ist diese Stunde Neil Young gewidmet, dem ewig unberechenbaren Sänger, Songschreiber und Gitarristen, der zwischen rüder Rockschärfe und süßlicher Country-Sentimentalität fast nichts ausließ, seit im Januar 1969 sein erstes Soloalbum erschien. Als Mitglied von Buffalo Springfield hat er zwischen 1966 und 68 die Entstehung des Folk- und Country-Rock entscheidend mitgeprägt. Als Vierter im Bunde bei Crosby, Stills, Nash & Young ist er in den Superstar-Himmel aufgestiegen und begründete seinen Ruf als einer der besten Songschreiber Nordamerikas. Mit Pearl Jam hat er 1995 den Grunge-Rock mit dem Hippie-Rock der späten 60er vereint, hat sich in traditionellen Amerikaner-Stilarten umgetan und so weiter und so fort. Neil Young hat sich immer wieder neu erfunden, hat extreme stilistische Haken geschlagen und ist sich dennoch immer treu geblieben, etwa in seiner kritischen Distanz zum Schallplattenbusiness, in seiner Ablehnung der Vermarktung von Rocksongs zu Werbezwecken, in seiner unbeirrbaren Hartnäckigkeit, nur das zu tun, was er selbst für richtig hält, selbst wenn er daneben liegt, und in seiner ganzen Widersprüchlichkeit, von der noch zu reden ist. Am besten war Neil Young immer, wenn er zwischen Melancholie und trotziger Auflehnung die Stimmungen seiner Generation und des Zeitgeistes aufgriff, so etwa im Song Crime in the City aus dem Album Freedom von 1989. Es ist das zentrale Stück des Albums. Der Text liest sich wie das Drehbuch eines Films über die gesellschaftlichen Zustände in Ronald Reagans USA Ende der 80er Jahre. Bizarre wie banale Ereignisse aus dem Alltagsleben in einer mittleren US-amerikanischen Stadt wechseln sich ab in der Texterzählung. Mal kommt ein Polizist zu Wort, mal ein Plattenproduzent, mal ein Ich-Erzähler, der um seinen eigenen Weg und um seinen Platz in der Gesellschaft ringt und kämpft und von sich selbst sagt, manchmal sei er ein guter Junge, manchmal aber auch ein böser. Hier ist ein Ausschnitt aus der Textübersetzung, der sich mit den Charakteren des Polizisten und des Plattenproduzenten beschäftigt. Der Polizist machte die entscheidende Kraftprobe. Er war sich sicher, dass er recht hatte. Er hatte alle Fakten des Bankraubes von letzter Nacht. Sein bester Freund war der Räuber und seine Frau war ein Dieb. All die Kinder waren Mörder, sie konnten keine Hilfe bekommen. Der Bungalow war umstellt, als eine Stimme laut und klar sagte, kommt raus mit erhobenen Händen oder wir werden euch da rauspusten. Da war ein Gesicht am Fenster. Die Fernsehkameras liefen, dann schalteten sie zum Ansage um und die Geschichte wurde erzählt. Der Künstler schaute den Produzenten an. Der Produzent setzte sich zurück. Er sagte, was wir hier haben, ist ein perfekter Titel, aber wir haben keine Stimme und wir haben kein Lied. Wenn wir diese zwei Dinge bewältigen können, könnte nichts mehr schiefgehen. Also balancierte er den Aschenbecher, während er das Telefon nahm und sagte, schick mir einen Songschreiber, der sich weit von zu Hause entfernt hat und sei sicher, dass er hungrig ist. Sei sicher, dass er alleine ist. Und dann schick mir noch einen Cheeseburger und eine neue Ausgabe des Rolling Stone. Yeah. Da gibt es immer noch Verbrechen in der Stadt, sagte der Polizist auf Streife. Ich weiß nicht, ob ich es aushalten kann. Sie malen mein Auto an wie eine Zielscheibe. Ich gehorche Dummköpfen. In der Zwischenzeit bläst mir irgendein Kind den Kopf weg. Nun, ich spiele nach ihren Regeln, deshalb tue ich es auf meine Art. Ich nehme das Gesetz in meine Hände.
Perspective that way. But I respect his decision.
Diese Live-Aufnahme des Songs Crime in the City entstammt dem neuen Live-Album Blue Note Café. Es ist schon das zweite Album von Neil Young in diesem Jahr nach The Monsanto Years und wird einen Tag nach seinem 70. Geburtstag am 13. November veröffentlicht. Blue Note Café enthält 7 bislang unveröffentlichte Songs und ist die Fortsetzung seiner Performance Series mit Highlights aus seiner Tour von 1988. Der Originalsong in der Studiofassung entstammt Neil Youngs Erfolgsalbum Freedom, das auch den berühmten Songklassiker Rockin' in the Free World enthält. Rocken für freie Ohren, so könnte man seine aktuelle Revolution der Klangtechnik bezeichnen. Dem grottenschlechten Sound von MP3 sagte er den Kampf an und ließ einen sogenannten Pono-Player mit bestmöglicher Klangwiedergabe für 6 Millionen Dollar entwickeln und im Frühjahr 2015 auf den Markt bringen. In seiner Autobiografie Waging Heavy Peace erläuterte Neil Young seine Vorstellung von Klangqualität und begründete, warum er sich so viel Verbesserung verspricht von der Neuentwicklung, der er zunächst den Namen Pure Tone gab und die nun unter dem Namen Pono den Markt erobern soll. Neil Youngs Autobiografie ist auch als Hörbuch erschienen, daraus nun ein Ausschnitt, in dem es um Pure Tone alias Pono geht.
You know, the way people experience music today is so different from how it used to be. It's not the same part of the culture that it was. I think a lot of that has to do with the quality of the sound, and so I'm addressing that with Pure Tone. The music is not the problem. It's the sound. Today, music is presented as an entertainment medium, like a game, without the full audio quality. It's like a cool pastime or a toy, not like a message to the soul. So things have changed.
Die Art und Weise, wie man heute Musik hört, ist so verschieden davon, wie es sein sollte. Es handelt sich nicht mehr um die gleiche Hörkultur wie früher. Und ich glaube, das hat mit der Qualität des Klangs zu tun. Und darum geht es mir mit Pure Tone. Die Musik ist nicht das Problem, es ist der Klang. Heute wird Musik betrachtet als Unterhaltungsmedium wie ein Computerspiel ohne die voll ausgeschöpfte Klangqualität, wie ein cooles Spielzeug aus der Vergangenheit, nicht wie eine Botschaft für die Seele. Die Dinge haben sich verändert. So schreibt Neil Young und so ist es im Hörbuch Waging Heavy Peace zu hören. Die Klangqualität der MP3-Komprimierung ist tatsächlich ein Problem, und Neil Youngs Aktivitäten in Richtung einer deutlichen Klangverbesserung, die sein neues Pono-System bietet, sind mehr als löblich. Allerdings bezweifeln Fachleute, ob der objektiv messbare qualitative Unterschied für das MP3-geschädigte menschliche Ohr überhaupt wahrnehmbar sei. Und dann ist da noch ein prinzipieller Widerspruch zwischen Neil Youngs Einsatz für eine bestmögliche Klangqualität und seiner eigenen Musikpraxis, die bei seinen lauten Rockstücken oft mit starker Verzerrung und Übersteuerung bis ins extrem Geräuschhafte zu tun hat. Eine schöne Anekdote ist in diesem Zusammenhang das Aufeinandertreffen von Neil Young mit Meryl Streep aus Anlass ihres aktuellen Films Ricky, wie Familie so ist, in dem Meryl Streep eine Rocksängerin spielt, die sich zulasten ihrer Familie für ihre Karriere als Sängerin entschied und nun versucht, sich ihrer Familie und ihren Kindern wieder anzunähern. Bei der Begegnung der beiden gibt Neil Young Meryl Streep ein wenig Unterricht an der E-Gitarre und sagt, das Entscheidende dabei sei, die Gitarre und den Verstärker bis zum Anschlag aufzudrehen. Was hier lustig klingt und das auch ist, hat allerdings zur Folge, dass der total übersteuerte Gitarrenton dröhnt, zerrt und scheppert. Und wie man weiß, wird Musik oft nicht schön empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden. Das heißt, ein noch so tolles Wiedergabegerät mit bestmöglicher Klangqualität kann einen übersteuerten, verzerrten, geräuschhaften Ton nicht sauber klingen lassen, sondern kann nur das Geräuschhafte des Klangs bestmöglich wiedergeben. Und genau darum geht es ja, Neil Young. Der Widerspruch bleibt trotzdem.
Just looking for a good time.
Das Album Psychedelic Pill, das am 30. Oktober 2012 erschien und dessen mit Flanger-Effekten fast überladen das Titelstück hier zu hören war, erhielt ausgezeichnete Kritiken, vor allem wegen der inhaltlichen Qualität der ausufernden, über 15 Minuten langen Titel Ramada In, vor allem aber Walk Like a Giant und Drifting Back, dessen Instrumentalpart hier im Hintergrund verschiedentlich zu hören ist. Von Großwerk und Meilenstein in der Geschichte von Neil Young und Crazy Horse wurde da gesprochen. Umso irritierter reagierten viele auf das Folgealbum A Letter Home vom April 2014, das ausschließlich Coverversionen enthielt und zum Teil klang, als seien die Songs in einer Telefonzelle oder gar in einer großen Blechdose aufgenommen worden. Für Irritationen und Widersprüche war Neil Young schon immer gut. Was ist dem unberechenbaren, auch sprunghaften, doch immer ambitionierten Neil Young nicht schon alles nachgesagt worden? Er sei gleichermaßen ein ehrlicher Musiker wie eine extrem narzisstische Persönlichkeit. Seine egozentrische Sturheit und Neigung zur Rivalität zermürbe jede Zusammenarbeit mit gleichberechtigten Partnern. Das Auseinanderbrechen von Crosby, Stills, Nash & Young ginge vor allem auf seine Kappe. Er sei ein wehleidig jammernder, introvertierter Outcast-Romantiker, ein Eigenbrötler mit Hang zu depressiven Albtraumvisionen. Er sei politisch reaktionär, habe Ronald Reagan unterstützt und sich für die Atomenergie eingesetzt. Allerdings attackierte er die Kriegspolitik von George W. Bush und forderte dessen Amtsenthebung im Song Let's Impeach the President aus dem Album Living with War von 2006. Im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf verbot er dem republikanischen Krawallpolitiker und Präsidentschaftsbewerber Donald Trump die Verwendung seines Songs Rockin' in the Free World für Kandidaturwerbezwecke. Als unsicherer Kantonist wurde Neil Young oft eingeschätzt, auch weil er von sich selbst behauptete, zu jeder politischen Frage mindestens zwei oder drei verschiedene Meinungen zu haben. Er gebärde sich wie eine Greta Garbo des Rock, sei unstet und gespalten, mal elegisch, mal ruppig und oftmals beides zugleich. Er sei ein Grantler und unberechenbarer Nonkonformist, der seine Fans durch extreme Stilwechsel vor den Kopf stoße. So lauten einige Einschätzungen. Tatsächlich tat er oft das Unerwartete, veröffentlichte als Protagonist handgemachter Rockmusik ein Elektronikalbum und verfremdete seine Stimme per Vocoder. Anschließend folgte ein Rockabilly-Album, in dem er versuchte, sich als Rock'n'Roller zu verkaufen. Dann kehrte er wieder zum Folkrock zurück, spielte zwischendurch Country- und Bluesrock, dann sentimentale Balladen, gefolgt von Grunge-Gewittern und so weiter. Trotz aller stilistischer Hakenschläge, und wohl auch gerade deswegen, gelang es ihm immer wieder, großartige Songs zu schreiben. Man denke nur an seinen Song Ohio über vier Studenten, die zu Zeiten von Vietnam bei einer Demonstration an der Kent State University von US-Soldaten erschossen wurden. Wir schreiben das Jahr 1970. Seit 15 Jahren kämpfen die USA nun schon in Vietnam. Das Land ist kriegsmüde, immer wieder flackern wütende Proteste auf gegen diesen Krieg mit seinen vielen Opfern. Diesmal ist der Anlass, dass US-Präsident Richard Nixon zuvor ein Wahlversprechen gebrochen hat. Er wollte einen anständigen Frieden herbeiführen. Stattdessen gibt er den Befehl, Kambodscha zu überfallen und weitere 200.000 Soldaten nach Vietnam zu schicken. Am 25. April 1970 begann die Invasion, am 29. April macht Nixon sie öffentlich. Ein landesweiter Proteststurm ist die Folge. Überall in den USA gehen Menschen auf die Straße, so auch am 4. Mai 1970 an der Kent State University im Bundesstaat Ohio. Weil die Lage außer Kontrolle zu geraten scheint, fordert der Bürgermeister bei Gouverneur Jim Rhodes Unterstützung an. Der schickt gleich die Nationalgarde. Die Soldaten versuchen, die nicht genehmigte Demonstration mit Tränengas aufzulösen, was aber nicht gelingt. Da eröffnen sie von einer Anhöhe herab ohne Vorwarnung das Feuer auf die Studenten, ohne bedroht oder in Gefahr zu sein, wie sogar das FBI später feststellt. Es gibt 4 Tote, einen Querschnittsgelähmten und viele weitere Verletzte. Das Ereignis geht als Kent State Massacre in die Geschichte ein. Neil Young schreibt seinen Song Ohio unmittelbar, nachdem er im Fernsehen einen Bericht und die Fotos im Live-Magazin über die Tragödie in Kent gesehen hat. Schon 10 Tage später erscheint der Song als Single. Getragen von der Wut und dem landesweiten Protest entwickelt sich Ohio zur Antikriegshymne und klettert auf Platz 14 der US-Charts. Zeilen wie »Tin Soldiers and Nixon coming, we're finally on our own. Soldiers are cutting us down, should have been done long ago«, sprechen den meisten aus dem Herzen und erinnern zugleich an frühere Ereignisse der US-Geschichte, wie zum Beispiel den amerikanischen Bürgerkrieg. Bedrängend stellt Young auch eine ganz persönliche Frage. What if you knew her and found her dead on the ground? Und immer wieder, four dead in Ohio, die 4 Toten in Ohio. In den Liner Notes zu Decade erinnert sich Neil Young bitter. Die Ereignisse in Kent waren wahrscheinlich die größte Lektion, die ich je gelernt habe. An einem Platz in Amerika, der zum Lernen da ist. Und weiter, David Crosby weinte, als wir mit den Aufnahmen fertig waren. Crosby wiederum meinte, dass Young Nixons Namen explizit erwähnt, sei das Tapferste gewesen, was ich je hörte. Dies war ein Zitat aus dem lesenswerten Buch von Günter Fischer und Manfred Prescher mit dem Titel »Nur noch kurz die Welt retten«, berühmte Songzeilen und ihre Geschichte, ein Buch, das am 1. März 2015 im Theis Verlag erschienen ist. Die Ermordung der 4 Studenten von Ohio blieb übrigens trotz aller Proteste bis heute ungesühnt. Niemand wurde für das Massaker zur Rechenschaft gezogen. Auch dies ist dem zitierten Text zu entnehmen. Unter den politisch sich äußernden Songs von Neil Young findet sich aber auch sein patriotischer Song »Let's Roll«, geschrieben nach den Terroranschlägen vom 11. September. Ein Song, der allgemein als peinlich empfunden wurde, weil er in der Wortwahl den Parolen von Bush und Rumsfeld ähnelte. Und manch einer, der es mit Neil Young gut meint, hätte es angemessener empfunden, wenn er zu diesem Anlass einen Song geschrieben hätte, der in der Tradition seines berühmten Songs Helpless steht, in dem es heißt, große Vögel fliegen über den Himmel und werfen Schatten auf unsere Augen. In my mind, I still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Neil Youngs Gesang changiert hier, wie so oft bei ihm, zwischen klagender Larmoyanz und weinerlicher Sehnsucht. Dieser berühmte Neil Young-Song, Helpless, stammt aus dem legendären Album Déjà Vu von Crosby, Stills, Nash & Young aus dem Jahre 1970. Damals ging der Stern von Neil Young als herausragender Songschreiber auf. Sein Soloalbum After the Gold Rush, das im September 1970 erschien, enthielt eine ganze Reihe von großartigen Songs, darunter auch mein persönlicher Lieblingssong von Neil Young aus jener Zeit, den ich wegen der ausdrucksstarken Musik und des poetischen Textes besonders schätze. Don't let it bring you down. Ein alter Mann liegt am Rande der Straße und die Laster donnern vorbei. Der traurige Mond sinkt unter seinem eigenen Gewicht herunter und die Hochhäuser kratzen am Himmel. Bei Sonnenaufgang bläst ein kalter Wind die Straße herunter und lässt die Morgenzeitungen fliegen. Ein toter Mann liegt am Rande der Straße, das Tageslicht bricht sich in seinen Augen. Ein Blinder läuft durch das Licht der Nacht und trägt die Antwort in der Hand. Komm zum Fluss der Erkenntnis und du wirst wirklich verstehen. Das Licht der roten Ampeln blinkt durchs Fenster im Regen. Hörst du das Raunen der Sirenen? Ein weißer Blindenstock liegt im Rinnstein des Weges. Wenn du alleine nach Hause gehst, lass dich nicht unterkriegen. Es sind doch nur Luftschlösser, die brennen. Finde jemanden, der das Blatt wendet, und du wirst wieder zurechtkommen. Don't Let It Bring You Down, ein wunderbarer Song von Neil Young aus seinem phänomenalen Soloalbum After the Gold Rush. Sein bis dato erfolgreichstes Album war das Folgealbum Harvest von 1972, das seinen etwas süßlichen Nummer 1-Hit enthielt, den einzigen Top-Hit seiner Karriere Heart of Gold. Und Harvest blieb auch das einzige Album, das auf beiden Seiten des Atlantik den Spitzenplatz der Albumcharts erreichte. Harvest enthält neben seinem berühmten Anti-Drogen-Song The Needle and the Damage Done auch den gelungenen Song Old Man, den Liz Wright beeindruckend neu interpretierte. Der Song enthält die berühmten Zeilen der Selbsterkenntnis einer Generation, die sich gegen ihre Väter gewandt hat, um letztlich festzustellen, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Alter Mann, schau dir mein Leben an, ich bin dir sehr ähnlich. Über Neil Youngs Autobiografie »Ein Hippie-Traum« schrieb der Kritiker Sören Wolf, Zitat: »Dieser Mann ist so komplex, dass er sich, wie dem Buch zu entnehmen ist, nicht einmal selbst versteht. Dabei hat er das Verfassen einer Autobiografie stets abgelehnt und die Leser verdanken nur einem Ungeschick und eines daraus resultierenden gebrochenen Zehs, dass Young einmal einigermaßen stillsitzen konnte, um sich ans Werk zu machen und sein Leben Revue passieren zu lassen. Young, das ist klar, beschränkt sich nicht nur auf die Musik. Er nimmt sein Leben und die damit einhergehenden Unvorhersehbarkeiten an, um unentwegt nach Wegen und Lösungen zu suchen. Er schmückt seine Erzählung nicht weiter aus, liefert keine Erklärungen. Dinge passieren einfach in seinem Kosmos und wenn es vorbei ist, zieht der Rastlose einfach weiter. Neil Young lehrt uns, dass vor allem das Gefühl stimmen muss. Kein schlechter Ansatz. Zitat Ende. Der Kramladen von und mit Volker Rebell zum 70. Geburtstag von Neil Young geht zu Ende mit seinem Song Long May You Run.
More to the people.